Stell dir vor, auf nur 9 Quadratmeter Fläche entsteht ein grüner Kraftakt, der die Wirkung von 81 Bäumen erzielt. Mit Luftreinigung, Kühlung, Feinstaubreduktion und CO2-Bindung. Das ist kein Märchen, das ist der City Tree, die weltweit ersten regenerativen Bio-Luftfilter. Willkommen zu einer neuen Folge von 5 nach 12, in der wir heute wieder mit einem echten Innovationstreiber ins Gespräch gehen. Peter Sänger, Mitgründer und CEO von Green City Solutions. In unserem Gespräch geht es darum, wie aus der Idee eines vertikalen Moosfilters ein weltweit gefragtes GreenTech-Produkt wurde. Für Städte wie Berlin, Paris, Hongkong und wo auch immer. Seid gespannt auf ein Gespräch voller Vision, grüner Technologie und der Antwort auf die Frage, wie bringt man 81 Bäume auf 9 Quadratmeter, die unsere Städte wirklich verbessern. Herzlich willkommen bei 5 nach 12, lieber Peter Sänger. Schön, dass du da bist.
Freut mich sehr, vielen Dank.
Ich glaube, jetzt sind eine Menge neugierig nach dem Intro, hoffe ich zumindest, lieber Peter. Also lass uns direkt einsteigen und einen kurzen Überblick den Zuhörerinnen geben. Was ist die zentrale Vision von Green City Solutions und welches großes Problem löst ihr mit eurer Innovation?
Ich glaube, in dem Namen Green City Solutions steckt schon eine ganze Menge. Also als wir angetreten sind, ging es genau darum, wie schaffen wir es, dass unsere Städte vor allen Dingen zukunftsfähig werden. Wir haben jedes Jahr einen riesengroßen Flächenverbrauch, jeden Tag 52 Hektar. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen. Und entgegen dazu heizen sich unsere Städte immer weiter auf und wir diskutieren darüber, wie können wir eigentlich die Begrünung der Stadt sicherstellen, wie können wir es schaffen, dass man da in Zukunft immer noch gemütlich durch die Stadt schlendern kann, wenn es im Sommer auch heiß ist. Und da gibt es gar nicht so viele Antworten drauf. Der klassische Aspekt, wir pflanzen einfach ein paar Bäume, der zählt so nicht mehr. Und das kann man wissenschaftlich gut erklären, denn erstens fehlen uns die Flächen in der Stadt, wo man sinnvoll einen Baum pflanzen kann. Man denke nur an die kleinen Baumscheiben, an die ganz engen Ränder an den Straßen. Das ist ein bisschen wie Käfighaltung für Bäume. Ja. Klingt sehr plakativ, aber wenn man sich jetzt überlegt, dass ein Baum im Wurzelbereich so groß werden muss und so viel Platz haben muss, wie die Krone mal sein soll, dann erkennt man relativ schnell, so viele Flächen gibt es dafür gar nicht. Ja. Und genau dieses Problem sehen wir halt, dass wir die Erwartung haben, dass die Bäume uns helfen, die Stadt runterzukühlen und die Luft sauber zu halten. Aber in Realität sieht es so aus, dass wir in den nächsten 10 Jahren gegebenenfalls 50% unseres Baumbestands verlieren. Durch Dürren, durch Faktoren wie Schaderreger, durch mutwillige Zerstörung. Also ich habe schon Leute Dieselkanister an Bäume schütten sehen und solche Sachen. Neuerdings hat es auch ein bisschen scheinbar Tradition, dass man auch große alte Platanen in der Stadtmitte irgendwie ansägt und so. Also ganz merkwürdige Erscheinungen, die wir da aktuell sehen. Und das hat uns umgetrieben, das treibt uns bis heute um und deswegen ist unsere Vision, dass wir es schaffen, eine lebenswerte Zukunft für unsere Städte zu gewährleisten, in der wir uns gerne aufhalten, in der wir gerne unseren Kulturangeboten nachgehen, in dem wir natürlich auch konsumieren, also es hat auch ökonomische Faktoren, dass man sich in der Stadt gerne aufhält. Und da vielleicht zum Schluss eine Zahl, man weiß, dass jetzt über 30 Grad in der Stadt dazu führen, dass sich die Besuche in der Stadt um 25% verringern. Das heißt, ein Viertel weniger Besucher, ein Viertel weniger zahlkräftiges Publikum. Also insofern muss sich die Stadt einfach die Frage stellen, okay, was ist das für ein Ort in der Zukunft?
Ja. Okay, da waren ja jetzt schon mal eine Menge Fakten drin. Sozusagen, lass uns die nochmal zusammenfassen. Also 50%, 52 waren es, glaube ich, den Baumbestand, das geht zurück. Ich frage mich sowieso, wenn ich da sehe, wo die eigentlich ihr Wasser rausziehen, wenn die ringsum einbetoniert sind. Dann hast du gesagt Flächenverlust, das heißt Flächenverlust durch Beton, durch Straßen,
Neubau,
okay. Und eigentlich brauchen wir ja noch mehr Neubau, wenn man sich die Wohnungen ansieht, die Wohnungsnot ansieht. Das heißt, es wird eher beschleunigt als verringert an der Ecke, wenn man sozusagen nicht nur aufstockt in dem Bereich. Und das mit dem Konsum fand ich, oder mit dem Städtebesuch, fand ich auch ganz spannend. Also war mir so nicht bewusst. Also ich glaube, das Problem ist schon so ein bisschen umrissen, gehen wir dann sicher bestimmt später nochmal im Gespräch rein. Lass uns aber noch eins vorne machen. Ihr seid ein Start-up es gibt viele Start-ups, die natürlich Impact liefern wollen. Aber machen wir uns nichts vor, es gibt dann natürlich immer den Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und echter Wirkung. Ich weiß, es ist jetzt nicht das einfachste Thema zum Einstieg, aber wie löst ihr das?
Von Anfang an war für uns wichtig, Ökologie und Ökonomie zusammen. zu bringen, zusammen zu denken und zu versuchen, irgendwie beides hinzukriegen. Weil Ökologie alleine, da ist man dann so ein bisschen in der Gemeinnützigkeit, das kriegt man schlecht skaliert. Und Ökonomie alleine ist ja nicht per se nachhaltig auf allen Ebenen.
Ja.
Daher Zielkonflikt, den wir versuchen da aufzulösen. Und für uns ist das extrem spannend, aus frischer Luft ein Geschäftsmodell zu kreieren.
Ja.
Weil also frische Luft zu verkaufen, das ist echt schwierig. Das hat man vielleicht mal gemacht in so Kanada-Luft-Trinkflaschen oder solchen Sachen. Aber doch
Berliner Luft in Dosen, aber nur für Touristen.
Ja, zum Beispiel, genau. Oder mit Alkohol. Also insofern wird es immer daran gemessen sein.
Ja.
Und das gilt für, glaube ich, alle Impact-getriebenen Startups und Modelle. Die verfolgen wahnsinnig hehre Ziele und das finde ich natürlich super begrüßenswert. Die Realität ist viel härter. Das haben wir auch kennenlernen dürfen. Also man hat anfangs vielleicht so ein bisschen Unterstützung und man kriegt natürlich auch Zuspruch, wenn man sich um Impactful Business irgendwie Gedanken macht. Aber ganz ehrlich, auf der langen Sicht muss das wirtschaftlich tragfähig sein. Unsere Kollegen und das Team, die möchten am Monatsende vielleicht auch was auf dem Konto haben. Also da muss man sich ganz klaren wirtschaftlichen Zwängen auch unterwerfen. Insofern ist das immer schon eine Herausforderung gewesen. Aber wir tun gut daran, immer beides zu denken und zu überlegen, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, können wir damit den ökologischen Mehrwert hebeln? Schaffen wir das? Und umgedreht eben auch, ist dieser ökologische Mehrwert vielleicht sogar wirtschaftlich was wert? Kann man darüber irgendwie sogar ein bisschen erfolgreicher sein?
Ja.
Das wäre ja wünschenswert. Und wir müssen einfach raus, dass Nachhaltigkeit irgendwie so nice to have ist und dass das immer teurer ist als der State of the Art. Weil wenn solange das der Fall ist, werden wir die Transformation schaffen. Insofern ist es für uns in jedem Gedanken wichtig, nicht nur auf die Ökologie zu schauen, sondern immer drauf zu gucken, ist das wirtschaftlich irgendwie tragfähig?
Ja. Und ich kenne euch ja schon ein paar Tage. Wir kennen uns persönlich sogar schon ein paar Tage. Und ich habe auch gesehen, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Kommen wir dann sicher später auch nochmal dazu. Und ich denke und hoffe und drücke euch den Daumen, dass euch das so weiter gelingt. Diese Entwicklung und die Kombination von beiden Dingen. So, jetzt werden alle sagen, ja, was ist jetzt die Lösung, was können die? Und erzähl uns nochmal, bevor wir dazu kommen, und wir wollen ja hier über Lösungen sprechen bei 5 nach 12, kommen wir natürlich nochmal zum Problem. Ne? Also fangen wir an, über Städte haben wir schon gesprochen, über Klimawandel, Erwärmung müssen wir nicht sprechen. Lass uns mal noch über das Thema Luftverschmutzung sprechen. Kannst du uns das Problem nochmal ein bisschen umreißen? Weil da helfen uns natürlich auch Bäume oder eure Lösung.
Die Luftverschmutzung ist tatsächlich überall. Wir haben, ich glaube, schon das Glück in Mitteleuropa, dass unsere Städte jetzt nicht mehr so wie vor 30, 40 Jahren richtig sichtbar verschmutzt sind. Das ist einerseits natürlich erstmal gut. Auf der anderen Seite verbirgt sich dahinter so ein gewisses Problem, dass der Feinstaub immer feiner wird. Gerade so im Verbrennungsprozess bei Motoren im Auto zum Beispiel kennt man das, dass durch einen Katalysator zum Beispiel die Staubgrößen einfach noch kleiner gehäckselt werden. Und das Problem dabei ist, dass diese Partikel, je kleiner sie sind, desto tiefer dringen die in unsere Lungen ein und desto mehr Schaden können sie verursachen. Und da gibt es mittlerweile viel Research, also viele Studien drüber, die dann bis hin zur Demenz ganz verschiedene Krankheitsbilder auf Staubbelastung zurückführen, also auf Schadstoffbelastung in der Luft. Das heißt, wir sollten uns schon darüber Gedanken machen, wie eigentlich dieses Gut beschaffen ist, von dem wir am Tag am allermeisten konsumieren. Es ist nicht Wasser, es ist nicht Nahrung, es ist Luft mit jedem Atemzug.
Da ist was dran.
Insofern ist es schon wichtig, sich die Gedanken zu machen, wo bleibt eigentlich die Luftreinheit und wie wird es in Zukunft sein? Jetzt haben wir ja durch die Elektromobilität zum Beispiel einen Satz nach vorne gemacht und mit diesem Ziel, sehr viel zu elektrifizieren, haben wir, glaube ich, schon erstmal eine gute Richtlinie, um weniger Fossiles zu verbrennen. Weil all das, was Verbrennungsprozesse emittieren, ist das, was wir zum Schluss im schlimmsten Fall einatmen müssen.
Nein.
Aber wir sehen auch durch die Folgen des Klimawandels zum Beispiel, dass große Waldbrände extrem große Luftverschmutzer sind. Wir hatten jetzt vor kurzem in München die weltweit höchste Luftbelastung durch kanadische Waldbrände, die über den Atlantik dann quasi nach München reingezogen sind. Also selbst wenn wir es schaffen, hier vor Ort alles picobello perfekt zu machen, haben wir immer noch nicht die Möglichkeit, hundertprozentig sicher zu sein, dass nicht von außen irgendwo neue Luftverschmutzung herkommt. Das ist ein globales Problem auf jeden Fall.
Ja.
Aber es trifft uns sehr indirekt als gesellschaftliche Kosten. Da muss man es immer wieder daraufhin runterbrechen, weil die Langzeitfolgen durch Herz-Kreislauf-Probleme, durch vorzeitige Todesfälle, durch ja, Produktivitätseinschnitte, Gesundheitsprobleme, die eben durch Luftverschmutzung kreiert werden, haben wir Milliarden Kosten.
Ja.
Sind aber versteckte Kosten. Und deswegen wird darauf natürlich nicht so sehr fokussiert. Und wir versuchen das aber ein bisschen stärker in das Bild reinzurücken, dass man zumindest weiß um dieses Problem. Und dass es eben auch Lösungen gibt, die sich damit beschäftigen können. Und dass wir einfach versuchen, diese vorzeitigen Todesfälle zu reduzieren.
Ja, ich glaube, ich habe gelesen, allein in Europa sterben jährlich 235.000 Menschen an den Folgen von verunreinigter Luft.
Mindestens.
Also mindestens.
Das ist, glaube ich, auch so eine Dunkelziffer,
okay.
Weil man das eben nie so ganz genau sagen kann. Also es ist ja meistens ein Mix aus verschiedenen Gründen, warum dann jemand wirklich vorzeitig stirbt. Aber ich denke, spätestens seit Corona wissen wir, wie wichtig Luftqualität ist und was alles in der Luft sein kann, das wirklich gefährlich ist.
Ja.
Und ich glaube, damit hat sich zumindest eine Zeit lang auch das Bild so ein bisschen verändert, wie wichtig Luftqualität ist. Man merkt aber allerdings auch, dass anhand der vielen Probleme und Krisen, die es irgendwie jeden Tag gibt, solche Dinge natürlich auch wieder in den Hintergrund geraten.
Naja, das ändert sich ja leider Gottes sehr schnell und sehen wir ja auch gerade so ein bisschen. Ne? Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Ich würde noch, an den habe ich ja von dir gelernt, dass ca. 91% der Menschen in Städten leben, die über der Schadstoffbelastung sind, über den Grenzwerten. Dann sozusagen ist das zumindest schon mal eine Skalierungsvoraussetzung für eure Lösung. Wobei es besser wäre, die würden alle bessere Luft einatmen. Machen wir uns nichts vor. Du hast gerade über das Beispiel von München gesprochen. Das mit Kanada wusste ich nicht. Wieder was dazu gelernt, wie immer von meinen Gästen. Ihr habt da so ein Beispiel, was diese Verschmutzung bedeutet, umgerechnet in Zigaretten. Möchtest du das mal ausführen? Weil das ist immer sozusagen, glaube ich, sehr plastisch.
Es ist ein sehr plakatives Beispiel dafür, weil man sich das dann besser vorstellen kann, weil wer sich damit nicht beschäftigt, der weiß wahrscheinlich nicht, was 19 Mikrogramm pro Kubikmeter genau bedeutet. Klingt erstmal extrem wenig. Wir wissen aber, dass jedes Mikrogramm an sich, naja, theoretisch zu viel ist, weil es eben einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich etwas einatme, was krebserregend ist, was unsere Lungenbläschen verstopft, also was auf jeden Fall nachweisbar uns beeinträchtigt. Und bei den 19 Mikrogramm pro Kubikmeter, das ist so ein Durchschnitt, den man jetzt so im Jahresverlauf über eine Stadt legen kann, wie München zum Beispiel, dann entspricht das etwa so viel wie 200, 250 Zigaretten, die ich rauchen würde.
Ja.
Also fast jeden Tag eine. Und jetzt die Nichtraucher unter uns, die wissen, das muss ich eigentlich nicht haben. Da ist man ja sich relativ bewusst, dass es relativ ungesund ist. Aber vor allen Dingen, als diese Feinstaubwolke aus Kanada kam, da waren die Grenzwerte halt massiv überschritten. Da reden wir nicht von 19, da reden wir fast 10-mal so viel. Und genau das ist eigentlich das Thema. Wir haben im Durchschnitt relativ saubere Luft. Da kommen wir auch fast an die Grenzwerte, die von der EU vorgegeben sind. Da ist relativ alles in Ordnung, aber wir haben immer wieder diese Peak-Momente. Und das betrifft natürlich dann jeden auch ein bisschen unterschiedlich. Gerade verkehrsnah zu wohnen hat eine ganz andere Exponierung, als wenn ich in der Mitte von einem Park wohne beispielsweise. Aber in der Stadt haben wir die Realität, dass die nächste Straße nicht weit weg ist, dass wir relativ viele Emittenten haben, ob jetzt vom Verkehr, vom Brand, von Industrieanlagen, von all dem, was hier so aus den Schornsteinen rausraucht. Und das schlägt sich meistens relativ nah wieder nieder.
Ja. Also wenn ich in München war, habe ich das so nicht wahrgenommen, ne? Dass ich quasi ja mitrauche. Ich war ja mal Raucher und bin froh, zum Glück nicht mehr es zu sein. Aber ich habe jetzt gelernt, wenn ich in München bin, bin ich es dann zumindest täglich mit einer Zigarette. Möchte ich nicht. Und in Berlin ist es wahrscheinlich auch nicht anders, vermute ich mal ganz stark. Leider Gottes an der Stelle. So, jetzt haben wir, glaube ich, das Problem ist umrissen. Das hat jeder verstanden, würde ich sagen. Ich glaube, wir sehen uns alle nach mehr Grün in den Städten. Was ja nicht so einfach ist. Dementsprechend habt ihr sozusagen, ja, glaube ich, eine Lösung. Lass uns Richtung Lösung gehen. Du kommst ja selbst aus einer Gartenbaufamilie hast dann sozusagen schon damit sehr viel mit Natur zu tun gehabt. Wie kommt man dann auf die Idee, Naturwissen mit moderner Technologie zu verbinden? Erzähl mal die Geschichte, das würde mich interessieren.
Also der Gartenbau ist ja so von außen betrachtet immer recht traditionell. Aber es versteckt sich relativ viel Technologie in so einem Gartenbaubetrieb, genauso wie in der Landwirtschaft, die ja Vorreiter sind von Traktoren und autonomen Fahren und solchen Sachen. Das vermutet man manchmal gar nicht. Und wir wollten das gerne ein Stück weiterdenken und von dem traditionellen Gartenbau ein Stück in die Innovation reingehen und mit technischen Möglichkeiten, die wir ja jetzt mit IoT, mit Internet der Dinge, mit KI letztendlich auch haben, wäre doch vernünftig, das zu versuchen zu kombinieren, um mehr rauszuholen aus dem, was natürlich schon sehr gut funktioniert, aber vielleicht im urbanen Raum nicht so gut funktioniert. Mhm. Und genau deswegen sind wir losgezogen und haben gesagt, mit dem traditionellen Bäume pflanzen, das hatten wir ja schon eingangs, da kommen wir nicht so richtig weit. Ich durfte glücklicherweise schon viele Bäume in meinem Leben pflanzen und habe aber eben gesehen, wo die Grenzen sind. Mhm. Also das ist einfach gerade in je urbaner es wird, desto schwieriger wird es einfach, Baumstandorte zu finden. Also muss man doch mal nach einer anderen Lösung Ausschau halten. Und da sind wir losgegangen, das war noch zu Studienzeiten, das ist schon eine Weile her.
Okay.
Und haben uns überlegt, welche Pflanzen könnten alternativ funktionieren. Wer hat denn eigentlich sich damit schon mal auseinandergesetzt? Was gibt es an Forschung?
Ja.
Dass die Fassadenbegrünung eine gute Sache ist, das weiß man schon ewig lange.
Ja.
Die wurde zum Beispiel in Berlin erfunden. Wissen viele auch nicht.
Okay, wusste ich auch nicht.
1700er Jahre. Ist unendlich lange her. Hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt, wie wir alle sehen können im Stadtbild. Es ist vereinzelt hier und da mal eine Fassadenbegrünung zu sehen, aber überhaupt nicht so viel, wie wir eigentlich bräuchten.
Ja.
Hat viele Gründe. Denkmalschutz, Brandschutz, Schutz, Schutz, Schutz. Also typisch behördliches
Problem. Dass wir dann nicht mehr geschützt sind zum Ende.
Zum Schluss haben wir dann, genau, richtig. Insofern haben wir uns überlegt, es müsste wahrscheinlich etwas sein, das unabhängig von Fassaden funktioniert, das unabhängig vom Boden vor allen Dingen funktioniert, weil wir ja keinen Platz haben. Mhm. Und bei der immer näheren Auswahl sind wir dann auch durch ein paar Zufälle auf Moose gestoßen.
Mhm.
Mein Großvater war Bergmann und der hat mir damals schon erzählt, dass die im Schacht immer Mooskugeln aufgehangen haben, die dann ausgewaschen wurden, um zu sehen, wie viel Schwermetallbelastung da drin ist.
Ach.
Um die Bergleute quasi zu schützen. Da stand quasi ein Käfig mit einem Vogel wegen den gasförmigen Belastungen.
Ja.
Und bevor die Bergleute umkippen, kippen erst die Vögel um. Und daneben hang quasi eine Mooskugel. Und das dachten wir, ist ja total interessant. Und warum kann man dann mit den Moosen vielleicht nicht arbeiten? Das sollten wir uns mal genauer ansehen. Und haben festgestellt, dass es extrem wenig Literatur dazu gibt. Also so richtig eine kommerzielle Nutzung sowieso nicht. Aber auch die Wissenschaft war da so ein bisschen in eine Sackgasse geraten. So 2014, 15 ist der letzte Moospapst in Deutschland leider verstorben.
Moospapst?
Ja,
ein Moospapst.
Ein Professor, der sich extrem viel mit Moosen beschäftigt hat. Und der hat dann auch so ein bisschen den Ruf bekommen tatsächlich.
Ja.
Der hat es aber nie geschafft, das wirklich in die Breite zu bringen. Hat viel Kritik ausgelöst und damit war dann unser Start auch gar nicht so einfach. Also wir hatten schon auch sehr viel Kritik zu Anfang. Auch manchmal immer noch. Aber wir haben uns gedacht, die Moose sind eigentlich echt faszinierend. Warum sollten wir die nicht mal genauer ausprobieren? Und das ist uns dementsprechend gelungen. Wir haben es geschafft, aus den Moosen eine richtige Pflanzenklimaanlage zu entwickeln.
Also ich finde das schon mal eine spannende Geschichte. Musst du mal ein Buch drüber schreiben, ehrlicherweise. Alleine die Geschichte finde ich schon phänomenal. Vor allen Dingen aus der Historie, ne? So in die moderne Dinge. Aber es passiert ja öfter, ne? Also soweit ich gelernt, das erste Auto war ja auch ein Elektroauto, soweit ich weiß, glaube ich. Und jetzt holen wir es dann wieder raus. Manchmal braucht es halt seine Zeit. Ich hoffe nur nicht zu lange. So, wie kombiniert man jetzt Moose mit IoT? Also wie kommt man denn auf die Idee? Das ist ja dann schon nochmal der nächste Schritt.
Also ich denke, fast jeder kennt Moose. Irgendwie aus der Natur, aus dem Spaziergang. Also ist eigentlich eine bekannte Pflanze, aber so richtig im urbanen Umfeld vor allen Dingen wird sie weniger wahrgenommen.
Mhm.
Und das ist so die Kunst. Moose kommen an unterschiedlichen Standorten vor, aber meistens nicht dort, wo man sie eigentlich bräuchte.
Mhm.
Weil Sonneneinstrahlung, Trockenheit, Luftbelastung, das sind Dinge, die mag Moose jetzt nicht so unbedingt in der Menge, wie wir sie hier haben.
Kannst du nochmal sagen, was ist eigentlich der Vorteil von Moos? Also warum ist das jetzt so besonders? Ist es besser als ein Baum oder kann das mehr als ein Baum?
Es kommt ja in der Natur gemeinsam mit Bäumen vor und das hat einen Grund, weil die sich eine Arbeitsteilung machen. Also Bäume sind wunderbar, wenn es darum geht, große Schattenspender zu sein, viel CO2 aufzunehmen. Und die Moose, die kümmern sich extrem um den Feuchtigkeitshaushalt. Und im Wald ist das ganz wesentlich, da hinterfragt man das auch nicht. In der Stadt wird es ja immer kritischer durch die Versiegelung. Und deswegen sind Moose wie kleine Schwämme.
Mhm.
Und sie haben die Möglichkeit, extrem viel Staub aufzunehmen. Die haben keine Wurzeln im Vergleich zu Bäumen oder klassischen Pflanzen, sondern die nehmen alles über die gesamte Oberfläche auf.
Ja.
Und das macht sie zu, erstmal Luftreinigern und natürlichen Klimaanlagen. Und wenn ich es schaffe, diesen Effekt in die Stadt zu tragen und dort haltbar zu machen, dann habe ich was gekonnt. Aber das geht so ohne weiteres nicht. Dafür brauche ich die IoT.
Mhm.
Dafür brauche ich die technische Hülle und die Modernität. Und genau das bringen wir in einem sogenannten Moosmodul zusammen. Wir nehmen das kultivierte Moos, also wir haben einen Weg gefunden, in einer Moosfarm das Moos herzustellen. 16 mal schneller als in der Natur durch Temperatur-, Wasser- und Düngestrategien. Das ist ja quasi unser gartenbauliches Urprinzip, herauszufinden, wie man Pflanzen bestmöglich schnell zum Wachsen bringen kann. Ja. Das haben wir also aus unserer Familie in den Moosanbau transferieren können und dann den Weg gefunden, wie wir es in der Stadt haltbar machen. Das heißt einfach mit einer geschützten Hülle und vor allen Dingen mit einer Ventilationstechnik. Das ist der große Unterschied zu jeder klassischen Begrünung, auch zu jedem Baum. Ja. Wir machen uns nämlich damit unabhängig vom Wetter, von Wind, von all den anderen Sachen und schaffen es damit, die Luft, die eben verschmutzt und heiß ist, anzusaugen und immer kontinuierlich durch diesen Moosteppich durchzuströmen. Also ein Moosfilterpaket, das wir aktiv durchlüften und damit einfach 82% des Staubes rausholen und bis zu 4 Kelvin Kühlkraft erzeugen können. Also habe ich draußen 30, habe ich an den Filtern 26 Grad. Und das ist etwas, was absolut wesentlich wird für unsere Zukunft. Machen wir uns nichts vor. Die Extreme nehmen zu. Und ob das jetzt menschengemacht ist oder nicht, worüber noch ganz viele Leute diskutieren, das Ergebnis ist dasselbe. Wir haben es mit Extremen zu tun und auf die müssen wir uns einstellen. Und da können die Moose eine Schlüsselrolle einnehmen, weil sie einfach viel robuster sind als klassische Pflanzen. Wenn ein Baum einmal einen Trockenschaden erlitten hat, dann wird es für den echt schwer. Dann braucht der wahnsinnig lange, um sich wieder zu erholen, wenn er es überhaupt schafft. Ja. Und das ist bei Moosen anders. Die können komplett austrocknen, die ziehen sich quasi zusammen. Die haben Schutzmechanismen aufgebaut, weil die von Wüsten bis Polarregionen vorkommen. Die haben eine extrem große ökologische Nische. Und diese Eigenschaften, die kann man sich eben zunutze machen, wenn man es versteht, wenn man weiß, wie damit umzugehen ist. Und eben durch die Technik sie noch ein Stück robuster macht und noch leistungsfähiger. Und das bringt uns dann eben zu diesem Baumvergleich. Es ist ja kein Baumbashing in dem Sinne, es ist einfach nur auch da noch ein bisschen bildhafter Vergleich. Jeder weiß, Baum, okay, verstanden. Und wenn ich jetzt die Kraft von 81 Bäumen auf einem kleinen Grund von 6 bis 9 Quadratmetern errichten kann, dann habe ich doch echt was geschafft im Flächenkampf.
Ja. Und die 81 ist ja eine bildliche Rechnung, finde ich ja schon phänomenal. Ne? Worauf bezieht die sich dann quasi? Also ist es auf den Staubpunkt? Ist es auf Temperatur? Oder wie habt ihr das sozusagen? Also wie kann man den Vergleich so ein bisschen für einen Laien nochmal nachvollziehen?
Wir haben es anfangs versucht mit dem Staub und mussten feststellen, dass das extrem schwierig ist, weil es dafür keine belastbaren Werte an Bäumen gibt. Das war ein Teil meiner Masterarbeit. Genau. Und es hängt dann extrem ab von der Größe und dem Alter und dem Zustand des Baumes. Also das wird wahnsinnig schwierig, das irgendwie zu vergleichen. Und der Wert ist dann einfach nicht mehr so richtig sinnvoll zu benutzen. Das haben wir dann auch gelernt und haben uns dann eher auf diesen Kühlgrad zurückgezogen, weil das viel besser zu messen ist. Man weiß, der klassische Straßenbaum, den ich einfach setzen kann, der ist etwa 8 Jahre alt, hat in seiner Baumschule also quasi diese Zeit verbracht und der nimmt so etwa 75 Watt Kühlleistung, wenn er gut bewässert ist.
Ja.
Und das kann ich eben ganz gut vergleichen mit den 6.500 Watt, die ein City Tree leistet, durch diese aktiv durchlüfteten Moose, die auch bewässert werden. Und diese Relation zu nehmen und dann zu sagen, okay, das 1:81, das ist auch haltbar, das ist gut nachweisbar, das ist auch nicht so einfach angreifbar, ist auch wichtig, weil natürlich unsere Kunden auch fragen, okay, setze ich mich damit in die Nesseln, wenn ich das jetzt in meiner Stadt aufbaue, dann müssen wir ja dafür Sorge tragen, dass das auch fest ist, entgegen Kritik und anderen Äußerungen. Und das klappt mit diesem Kühlgrad wunderbar.
Okay. Ich habe es ja selbst erlebt, kann mich erinnern, noch in der Anfangszeiten, in so einem kleinen Berliner Innenhof neben unserem Haus, kann ich mich noch sozusagen sehr, sehr gut an der Stelle erinnern. Jetzt sozusagen wahrscheinlich jemand, der das noch nie gesehen hat, ne? Schwer vorstellbar sozusagen. Vielleicht willst du da noch ein bisschen drauf eingehen, also wie ist so ein Teil, wie kann man sich das genau vorstellen, wie funktioniert das, welche Wirkung, Kühlen haben wir ja schon gesehen, ne? Also und wem empfiehlst du, sich darüber Gedanken zu machen? Vielleicht ist das so ein guter Punkt.
Also man kann sich vorstellen, das ist eine 3 Meter hohe Holzpagode, wie ein Würfel, 1,50 Meter in der Kubatur und der sitzt auf einem hexagonalen Schiff, wo man sich hinsetzen kann. Also es ist ein Sitzmöbel, das auch begrünt werden kann und auf der oberen Seite des Produktes sitzen die Moose, verschattet hinter einer Holzlamelle. Also es ist ein Turm, aus dem diese frische Luft rausströmt. Und wenn man genauer hinsieht, kann man die Moose entdecken. Das ist uns auch ganz wichtig. Also die muss schon irgendwie zugänglich sein, visuell sein.
Ja.
Aber es ist auch so gebaut, dass man eben nicht mutwillig das Moos rausrupfen kann oder dass die Sonneneinstrahlung zu tief ins Moos dringen kann. Also es ist ein Kompromiss aus Design, aus Leistungsfähigkeit und Schutz der Moose.
Ja.
Und dieses Produkt, das kann man de facto überall hinstellen, auf den Gehweg, auf Plätze, auf Schulhöfe, Innenhöfe, hatten wir ja gerade schon gesagt. Also überall dort, wo es meistens sehr verdichtet ist und wo ich vor allen Dingen keine Chance habe, einen Baum zu pflanzen, weil ich ein Parkhaus drunter habe, weil ich Leitungen im Boden habe, die U-Bahn drunter fährt. Da gibt es multiple Gründe, warum man eben nicht in den Boden kann. Und genau an diesen Stellen wirken wir mit dem City Tree und deswegen kann ich das von der öffentlichen Hand bis hin zu jeden Unternehmen, allen, die irgendwie in der Stadt tätig sind, empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also wenn ich meinen Mitarbeitenden so eine Kühlzone schaffen will, auf dem Firmengelände oder eben den Schülern auf dem Schulhof garantieren will, dass sie auch zur Mittagspause, wenn es richtig heiß ist draußen, trotzdem bedenkenlos draußen spielen können, dann darf ich mich gern mit so einem Thema befassen.
Ja. Ich will natürlich nochmal betonen, ihr seid nicht die Konkurrenz zu einem Park, einer schicken Wiese mit Bäumen, sondern genau da, wo wir entweder innen, ne? Es wird ja auch innen angeboten, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, oder eben in kleinen Innenhofen eine Begrünung schlichtweg gar nicht geht, wo kein Baum wächst, kein Platz da ist, oder du hattest gesagt, eine Tiefgarage. Letztendlich, ja, nee, ist, glaube ich, wichtig zu betonen, ne? So.
Unbedingt. Wir stehen nicht in Konkurrenz. Wir stehen höchstens als gute Alternative da.
Ja.
Wenn man eben feststellt, dass eine Baumpflanzung in München, kommen wir wieder da auf das Beispiel zurück, die kostet roundabout 25.000 Euro. Ein Straßenbaum, der dann eine Halbwertszeit von 15, 20 Jahren noch besitzt, weil älter unsere Bäume nicht mehr werden. Maximal 40 Jahre, da muss man sie aber schon extrem gut pflegen.
Mhm.
Wir kommen aber von 100 Jahren. Also die Lebenszeit von unseren städtischen Bäumen hat sich extrem verkürzt. Und deswegen muss man da wieder ökonomisch sich auch Gedanken machen. Okay, klingt das mal einfach. Baumpflanzung kostet nicht viel, ist relativ einfach umzusetzen, aber das stimmt nicht. Wenn ich eine Baumpflanzung richtig machen will, dann kostet die richtig Geld.
Ja.
Und eine Baumpflege in den Folgejahren auch viel Geld. Und das bringt unsere klammen Haushaltskassen natürlich dann wieder in die Frage, wer macht das da eigentlich?
Ja.
Schaffen wir das, artgerecht unsere Bäume zu erhalten? Da gibt es viele Fragezeichen. Insofern ist das niemals ein Ersatz für Bäume. Die sollen auf jeden Fall weiterhin gepflanzt werden in der Parksituation und dort, wo man genug Platz hat. Aber dort, wo ich eben keinen Platz habe oder mit Vandalismus zu kämpfen habe oder keine Pflegemöglichkeit habe, da sind unsere Lösungen die weitaus platzsparendere und günstigere Lösung.
Ja. Ich habe ja gerade mit ein paar LinkedIn-Influencern die Sechs-Wälder-Challenge gemacht. Da habe ich mich sehr viel mit Bäumen im Wald beschäftigt. Als Laie gebe ich zu, aber viel dazu gelernt. Und in den Wäldern sieht es ja auch nicht gerade besonders gut aus, wenn man dann mit offenen Augen durchgeht. Ne? Auch wenn das jeder weiß, aber wenn man sich tiefer beschäftigt, macht das auch nicht gerade einen guten Eindruck. Aber da bleibt man jetzt mal nicht drin. Jetzt könnten natürlich die Kritiker kommen und sagen, ja, jetzt bauen die da sowas Technisches hin, hochmodern. Das muss ja irgendwie gepflegt werden, das braucht irgendwie Energie. Ja, keine Ahnung, Vandalismus hoffen wir mal nicht. Das trifft ja auch auf Bäume zu, das hattest du im Eingang gesagt. Aber was entgegnest du denjenigen? Ne? Weil es kostet am Ende, das ist ja auch nicht kostenlos. Also wie teuer ist es, wie pflegeintensiv ist der City Tree?
Wir müssen uns natürlich genau der Frage auch stellen und bemühen dafür immer das Beispiel, was müsste man alternativ tun? Man kann sich dafür entscheiden, einen City Tree aufzustellen. Den kann ich ab 650 Euro pro Monat mieten. Also mit diesem Mietgeschäft haben wir, glaube ich, einen ganz guten Einstiegspunkt, der jetzt nicht übermäßig teuer ist. Ist wie ein Mittelklasse-Auto eigentlich, kann man es vergleichen. Also das darf man sich, glaube ich, leisten können. Oder man investiert mit roundabout 50.000 Euro. Und die Frage ist dann für diese 50.000, was würde ich denn sonst so bekommen können?
Mhm.
Wenn man das Baumbeispiel bemüht, 81 Bäume schaffe ich auf jeden Fall nicht damit.
Ja.
Und einen Feinstaubfilter noch dazu, den ich kaufen müsste, 25.000 Euro, schaffe ich also auch nicht. Und die Sitzgelegenheit und alles, was wir noch mit dem Produkt dazu bringen, kostet summa summarum etwa 8-mal mehr, als der City Tree in der Anschaffung kostet. Und das ist das Beispiel, was ich dann entgegne, wenn jemand sagt, das ist doch eigentlich viel zu teuer. Könnte man nicht einfach einen Baum pflanzen? Das ist so das Typische, was ich höre.
Ja.
Dann sage ich, ja, bitte, pflanz den Baum. Aber die Realität ist, dass die Kommunen vor allen Dingen tausende Baumpflanzungen vor sich herschieben, weil sie keine geeigneten Standorte finden. Also wir kommen ja dem Problem nicht näher oder der Lösung vor allen Dingen, wenn wir einfach sagen, hätte man denn einen Baum gepflanzt, wenn man das dann nicht macht. Also daher kann ich da immer wieder sagen, welche Maßnahme muss jetzt ergriffen werden? Dieser Platz ist einmal da. Was mache ich mit diesem Platz? Ich habe einen Katalog an Möglichkeiten und unsere ist die platzsparendste und günstigste Lösung im Vergleich zu dem Effekt, den ich habe. Und da muss dann erstmal jemand was dagegen sagen.
Ja, das stimmt definitiv. Die Fakten sprachen klar gerade für euer Angebot. Wird das eher eher außen genutzt oder ihr bietet das ja auch an für Einkaufszentren? Du hast vor uns gesagt, Altersheim war es, glaube ich, genau, im Grunde genommen. Ist es egal oder was ist beliebter? Was ist beliebter, wenn ich fragen darf, so, wenn du das als Geschäftsgeheimnis sagen kannst?
Sehr gerne. Wir sind im Außenbereich gestartet und dachten ja, die Urbanität gehört uns allen, deswegen ist da ein besonderes Augenmerk drauf, dass man sich da mit der Luftqualität besonders beschäftigt. Aber wir haben dann auch festgestellt, im Innenbereich ist es mindestens genauso kritisch, weil wir da andere Feinstaubbelastungen haben. Man kennt das Beispiel vom Büro mit dem Drucker, der irgendwie Feinstaub emittiert. Und im Shoppingcenter ist das teilweise noch gravierender. Da habe ich dann den Food Court, ich habe verschiedenste Emittenten. Ja. Insofern ist es sich sicherlich wichtig, auch sich im Innenraum mit dem Thema Luftqualität zu beschäftigen. Und natürlich das Thema Hitze noch dazu. Wir haben nun mal 90% Bestand in unseren Städten, also Gebäude, die teilweise auch sehr alt sind, wo ich nicht einfach mal eine Klimaanlage nachrüsten kann. Mhm. Und da kann ich mir die Frage stellen, wie schaffe ich es denn, Aufenthaltsqualität zu erzeugen in Zukunft? Gerade wenn ich verglaste Atrien habe, so Mittelteile von Verbindungen in verschiedenen Gebäuden, die heizen sich dramatisch auf. Und entweder stelle ich eine konventionelle Kühlung rein, die verbraucht extrem viel Strom.
Ja.
Und vor allen Dingen gibt sie ja heiße Luft nach draußen. So funktionieren die, ja. Also hat man ja nur eine Verschiebung von dem Problem und heizt den Außenraum noch mehr auf.
Ja.
Oder man entscheidet sich für eine Lösung von uns, nimmt die Verdunstungskühlung, die also einen natürlichen Ursprung hat, und hilft damit, die Aufenthaltsqualität im Innenbereich zu verbessern. Und da kommt jetzt auch das schöne Thema Seniorenheim dazu oder insgesamt die vulnerablen Gruppen, also auch Krankenhäuser. Die müssen sich natürlich auch Gedanken machen, wie schaffen sie Bereiche, wo sich die Vorbelasteten vielleicht besonders gut regenerieren können und auch aufhalten können. Menschen, die vielleicht nicht so mobil sind, die jetzt nicht einfach sagen können, ich wechsle in ein kühles Zimmer im Keller zum Beispiel, sondern die einfach auf ihrer Etage frische Luft brauchen. In diesem Bereich gehen wir auch gerade rein, weil wir eben feststellen, je näher am Menschen, desto besser ist es eigentlich für den individuellen Nutzen, im Unterschied zu draußen für alle. Ja. Und wir versuchen eben beides zu bedienen.
Okay. Das letzte Mal, dass ich so kritisch nachbohre, aber ihr braucht ja auch Strom. Ist das ein Bruchteil? Oder also ihr braucht ja für die Ventilation, ne? Also ist wahrscheinlich dann, du hast schon so durch die Blume gesagt, nicht so viel, was er dafür braucht.
Da kommen wir dann zum Betriebskostenvergleich. Das wird auch bei den Zahlentechnikern immer sehr gerne bemüht.
Ich bin halt Banker.
Ja, total, ist ja auch total fair. Also insofern haben wir es geschafft, ein System zu kreieren, das mit einem Zehntel des Stroms auskommt, was man für eine klassische Klimaanlage bräuchte, die in etwa denselben Effekt hat.
Okay, das wäre jetzt meine Frage. Der Effekt ist sozusagen der gleiche dann.
Man kann das genau auch da gegenüberstellen, welche Klimaanlage hat 6,5 kW Kühlkraft.
Ja.
Und da steckt eben schon drin, diese Kühlkraft kommt wahrscheinlich von energetischer Leistung. Also hat die vielleicht 5, 6 kW Eingangsleistung. Und wir kommen mit 50 bis 60 Watt aus, also einem Bruchteil davon. Und das haben wir einfach den Moosen zu verdanken, die durch diese Verdunstungskühlung einen natürlichen Prozess bemühen und eben keinen transformativen Prozess.
Lass uns doch noch mal eins zur Funktionsweise gehen. Bleibt das Moos ewig drin? Soweit ich weiß ja nicht, ne? Also das muss auch irgendwann mal erneuert, ausgetauscht, wie auch immer werden. Da habt ihr ja auch so eine Systematik, ich kann mich erinnern. Das solltest du, denke ich, den Hörerinnen noch mal mit erzählen.
Die schöne Sache ist, Moose sind ja lebende Pflanzen. Das heißt, wir dürfen uns schon auch Gedanken machen, wie lange man so einen lebenden Organismus stressen kann, bis der mal sagt, das ist jetzt ein bisschen viel.
Ja.
Gerade wenn ich da tausende Kubikmeter Luft durchschiebe jede Stunde, kann man sich vorstellen, das ist schon ein Stressfaktor.
Ja.
Also auch im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir uns gesagt, okay, einmal pro Jahr austauschen. An stark oder extremen belasteten Orten vielleicht auch zweimal pro Jahr. Das tut den Moosen gut. Dann bekommen die eine Regenerationsphase. Man kann sich das vorstellen wie kleine Fensterrahmen. Die Moose kann man quasi schnell ein- und ausklipsen und dann zurück in unsere Moosfarmen bringen.
Ja.
Kann man sogar per Post machen. Also da haben wir uns viel Gedanken drüber gemacht, wie das eben mit so wenig CO2-Output wie möglich funktioniert, dass es nachhaltig bleibt, aber vor allen Dingen auch kreislauffähig. Also wenn wir die Moose da regelmäßig tauschen, kommen wir diesem Todpunkt zuvor und können die Moose regenerieren lassen, Und 4 bis 6 Wochen später können wir die im nächsten Projekt wieder verwenden. Also das ist letztendlich eine Endlosschleife.
Schnell, finde ich. Also irgendwie.
Ja, und das kann man dann immer noch weiter treiben. Da sind dann unsere Moostechniker dran, sich zu überlegen, mit welchem Mikronährstoff kann ich diesen Regenerationszyklus noch beschleunigen und verbessern. Wie schaffe ich es quasi, den Moosen wieder so eine Starthilfe zu geben. Und wenn wir das gut machen, dann haben wir in Zukunft wirklich 100% Reproduktionsrate, ja, und eine absolute Zirkularität, was im Vergleich zu einem klassischen Filter, den ich dann gegebenenfalls wegwerfen muss, wenn er voll ist, natürlich nochmal ein Nachhaltigkeitsargument ist.
Ja, stark, stark. Jetzt überlegen ja viele Menschen, okay, der Sommer aktuell hat sich nicht so angefühlt, aber eine Klimaanlage vielleicht sozusagen zu Hause zu installieren, die sie es leisten können und das funktioniert. Würde das denn Sinn machen, sowas auch? Bietet ihr sowas an oder ist das der nächste Schritt?
Die wäre ja, also von Energiekosten, wenn ich sage, es ist alles preiswerter, Wirkung etc., würde es ja Sinn machen und ist ja auch nachhaltiger.
Die Herausforderung ist, dass wir für auch den ersten Quadratzentimeter Moos einen gewissen technischen Aufwand brauchen. Dadurch, dass wir eine Wasserversorgung sicherstellen, dass wir sensorische, elektronische Bauteile da drin haben, ist es nicht so ganz clever, all diesen technischen Aufwand zu betreiben, um dann ein kleines Büro zum Beispiel zu kühlen. Ja. Das ist dann preis-leistungstechnisch wahrscheinlich nicht so clever. Okay. Insofern beschränken wir uns auf Shoppingcenter, Messen, große Hallen, große Eingangsbereiche, Atrien, solche Dinge, wo dann einfach das Kosten-Nutzen-Verhältnis wieder ausgeglichen ist, weil wir uns auch immer dieser ökonomischen Fragestellung erwerben müssen.
Ja. Alles klar, verstanden. Dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis es dann vielleicht sich dann für Wohnungen und Häuser skalieren lässt. Kann ja noch werden. Jetzt hast du gesagt, dass der Moospapst, den letzten, den gibt's schon nicht mehr. Jetzt hast du aber auch gesagt, ne, ihr habt das wissenschaftlich ausgearbeitet, was ist die Wirkung etc. Du hast dich intensiv damit beschäftigt. So viele Menschen gibt es nicht auf der Welt, die das bisher getan haben. Warum auch immer, können vielleicht auch nochmal drauf kommen. Aber was war so das überraschende Ergebnis, wo du sagst, da waren wir selber überrascht, also was wir da so festgestellt haben anhand der Reaktion oder der Wirkung der Moose, besser gesagt.
Wir haben ja extrem viele Tests machen dürfen, um auch diese Wirksamkeit nachzuweisen und immer wieder auch mit festen Zahlen zu untermauern, um dieser Anfangskritik etwas entgegenzusetzen und sind immer wieder überrascht worden, wie gut die Moose Feinstaub filtern können und vor allen Dingen, wie sie diese Feinstäube abbauen. Also das ist echt faszinierend, weil welcher Filter kann das denn sonst sich selbst regenerieren? Da gibt's nicht viele. Insofern hat uns das auch überrascht, dass sie gerade diese Peak-Momente, wo ich wirklich extrem viel Staub habe, besonders abschneiden können.
Okay.
Also wir sehen, dass gerade, wenn ich diese 19 Mikrogramm nochmal bemühen darf aus München, wenn ich versuche, die noch weiter runter zu kriegen, dann wird's langsam schwierig, weil es sind einfach ganz wenig Partikel auf extrem viel Luft. Das heißt, ich muss wahnsinnig viel Luft reinigen, um diese paar Partikel rauszuholen.
Ja.
Das ist dann echt ein Kraftakt. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, ist das überhaupt noch sinngemäß? Oder konzentriere ich mich eben genau auf diese Events, wo ich eine 10-fach höhere Belastung habe, wo es wirklich auch über Tage wirklich Belastungen gibt, die mich daran hindern, draußen joggen gehen zu sollen. Ja. Und das ist dann für uns sehr überraschend gewesen, wie eigentlich Luftqualität bemessen werden kann, definiert werden muss, und wie man sich da richtig positioniert, um auch den Impact zu bringen, den man verspricht. Also es bringt halt nichts, einen City Tree in einen Park zu stellen. Das ist irgendwie logisch, aber auch da muss man erstmal hinkommen, um zu verstehen, okay, es gibt prädestinierte Orte und die sollte man dann ganz speziell auswählen, um den größtmöglichen Effekt zu erzielen. Und da könnte ich viele Geschichten erzählen, was da diese einzelnen Messungen dann getan haben. Ich kann mich an eine erinnern, wo wir festgestellt haben, jetzt gerade ist die Luft irgendwie zu sauber, um richtig belastbare Ergebnisse zu erzielen. Also haben wir im Selbstversuch ein paar Zigaretten geraucht und die Luftbelastung quasi erhöht, um dann zu sehen, wie viel der Luftfilter rausholen kann. Also mit der eigenen Gesundheit haben wir quasi versucht, dann noch besser darzustellen, wo die Effekte eigentlich richtig, richtig sinnvoll sind.
Ja.
Und das hat dazu geführt, dass sich auch das Produkt weiterentwickelt hat, dass wir auf verschiedene Kennzahlen viel mehr Wert legen. Und wir sind bis heute überrascht, wenn Leute an dem Produkt vorbeilaufen und feststellen, wow, da kam eine kühle Brise raus, die ich da überhaupt nicht vermutet habe, umkehren, sich belesen, sich versuchen, an dem Produkt noch einige Infos zu holen, um dann mit einem Aha-Effekt weiterzugehen. Das sind dann ganz schöne Live-Erlebnisse, die wir immer wieder haben. Und ja, da steckt eben extrem viel Research dahinter, um an so einen Punkt zu gelangen.
Ja, ja. Okay, also macht Sinn, da wo besonders die Belastung für Menschen hoch ist, sich über diese Dinge Gedanken zu machen, wenn es keine natürlichen anderen Lösungen gibt, dann halt Natur und IoT zusammengezogen an der Stelle. Warum macht das keiner nach? Oder warum ist Moos, also gibt es da einen Grund oder gibt es das schon, die anderen, die Nachahmer gucken?
Also wir haben natürlich einen Blick auf den Markt und sehen immer wieder, es gibt auch viele studentische Projekte, die mit Moos arbeiten. Die sind dann meistens nach einem halben oder einem Jahr dann wieder ein bisschen verschwunden. Also es scheint schon eine komplexe Sache zu sein und das haben wir ja auch erfahren. Deswegen hat es ja auch alles relativ lange gedauert, bis wir da richtig marktfähige Produkte hatten. Es ist eine Sache, ein Zusammenspiel aus ganz unterschiedlichen Sektoren, also von dem Moosanbau bis hin zur Mikroelektronik und KI und Software gesteuert. Also das ist nicht das allerleichteste Geschäftsmodell.
Ja.
Also wenn wir jetzt hingehen würden und sagen, wir wollen am einfachsten irgendwie Geld verdienen, dann würden wir uns wahrscheinlich nicht damit beschäftigen, weil es einfach schon auch eine Anstrengung ist.
Und
das ist dann abschreckend für Nachahmer, ganz einfach. Das kann man nicht von heute auf morgen einfach mal machen. Also wir haben ja auch die Moosproduktion in-house jetzt abgebildet, weil wir das Moos nicht einfach irgendwo kaufen konnten oder auch dann nicht wollten, weil wir nicht wussten, wo die Herkunft dann ist. Und dementsprechend gibt es da viele Barrieren, die Nachahmer erstmal überwinden müssen. Gipfelnd darin, dass wir auch Patente haben und die Technologie an sich schützen lassen konnten. Also zumindest hier in Europa wird es dann auch schwierig, das IP erstmal irgendwie abzugraben oder zu umgehen. Insofern sehen wir uns da echt erstmal immer noch als mehr oder weniger alleinstehendes Produkt.
Also alleine die Aufzählung zeigt ja, ne, dass ihr sozusagen das, wenn ihr die gesamte Wertschöpfungskette da selber baut, das ist natürlich erstmal ein gigantisches Investment. Das muss ja erstmal wieder funktionieren. Deswegen komme ich so ein bisschen, ich gucke nämlich schon wieder auf die Zeit. Leider Gottes, ich verplaudere mich immer gern bei vielen spannenden Lösungen, die du auch mitgebracht hast. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz? Wie könnt ihr sowas skalieren? Oder wo steht ihr in City Solution in 5 Jahren, 10 Jahren, keine Ahnung.
Also ich finde KI wahnsinnig spannend und versuche es auch natürlich in den ganz klassischen Prozessen im täglichen Alltag immer mehr einzubauen und mein Team auch zu ermutigen, damit zu arbeiten, gerade die Aufgaben, die es perfekt zulassen. Aber vor allen Dingen haben wir in unserer Infrastruktur von über 100 Produkten, die wir jetzt schon im Feld haben in ganz Europa, auch einen Fundus an Daten. Also wir erheben Umweltdaten rund um die Produkte. Wir können ziemlich genau nachweisen, wie viel die gerade kühlen, wie viel Kubikmeter Luft da pro Stunde durchgehen. Und das übereinander zu legen und daraus zu lernen und abzuleiten, wie man die Steuerung noch intelligenter machen kann, das ist eine perfekte Big Data KI-Algorithmus-Aufgabe. Also da kann man alle Buzzwords bedienen, die man so möchte. Und das hilft uns aber extrem, diese Feinjustierung noch zu machen. Also man muss sich vorstellen, egal ob ich den City Tree jetzt in Oslo aufbaue oder in Rom, wo ich ganz unterschiedliche Klimata habe, die Anlage richtet sich selbst ein. Die nimmt die Umgebungsparameter auf, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, also alles, was man so braucht, um die richtige Bewässerungsmenge festzustellen für die Moose und sorgt dann dafür, dass eben genau diese Menge an Wasser an die Moose kommt. Und das ist so das Geheimnis dahinter. Zu viel und zu wenig Wasser reduzieren massiv den Effekt der Produkte. Und deswegen müssen wir da einen besonderen Hauptaugenmerk drauflegen. Und dementsprechend hilft uns KI dabei, diesen Punkt noch besser zu erkennen und die Feinabstimmung in den ganzen Aktoren, die dafür eine Rolle spielen, eben noch besser zu machen, sodass wir viel automatisierter arbeiten können und uns eben keine Gedanken machen müssen, wie es unserem Filter in Rom gerade geht. Das können wir einfach über ein Dashboard von hier aus ganz gut überblicken.
Sehr cool. Du sprichst gerade Rom an, also dann gehe ich von aus, in Rom steht mindestens einer.
Bald.
Bald. Ah, siehst du, bald. Wo kann man denn schon sozusagen eure Lösung sehen, falls jemand sagt, ich will mir das mal nicht nur im Netz ansehen, bei euch auf der Homepage, sondern irgendwo vielleicht in der Stadt um die Ecke oder im Einkaufscenter oder wo auch immer?
Also gehen wir von hier aus. In Berlin haben wir schon zahlreiche Standorte. Das ist sehr positiv und dann breitet sich das so ein Stück weit in Wellen aus über ganz Deutschland. Also Brandenburg, relativ viele in Schönefeld zum Beispiel oder auch in Leipzig, wenn wir jetzt weitergehen, dann Richtung Dessau, Weimar, bis rüber nach Bonn, in Braunschweig, in Bremen, Hamburg, Köln, Stuttgart. München, also die großen Städte haben wir jetzt fast alle schon einmal ausrüsten dürfen. Ja. Ob jetzt in öffentlicher Hand oder privater Hand, würde ich jetzt mal zusammenfassen. Und in Luxemburg haben wir letztes Jahr ein großes Projekt gemacht. Das ist toll, wird jetzt auch wahrscheinlich noch erweitert. Also da sieht man auch, die Akzeptanz stimmt, die Leistung stimmt, Kunden sind zufrieden, Bevölkerung ist zufrieden. Das ist natürlich für uns dann immer so der Motivationskick, auch weiter daran zu arbeiten und weiter zu machen. Und da könnte ich jetzt noch einige Projekte aufzählen. Also es ist schön zu sehen, wie sich das entwickelt. Und die Kunst ist eben nicht nur bei einem Produkt irgendwie zu bleiben, sondern dann mit unseren Kunden gemeinsam zu wachsen, neue Produktionsstätten mit auszurüsten. Wenn es in der ersten, Metallbauwerkstatt funktioniert hat, dann funktioniert das wahrscheinlich auch in anderen, und da stehen wir gerade. Also wir versuchen eben von diesen Einzelprojekten jetzt in größer skalierte Projekte zu kommen, ganze Quartiere auszurüsten. Also wenn jetzt neue Bauprojekte anstehen, wo ganze neue Stadtteile entstehen oder umtransformiert werden, alte Brachen in neue Wohngegenden, dann ist es sinnvoll, gleich von Anfang an unsere Produkte mitzudenken. Und da kann die Kommune auch einen Beitrag leisten in Kooperation mit den Umweltämtern, gleich zu sagen, ja, wir müssen in diesen Quartieren natürlich auch Bäume pflanzen, das ist total logisch.
Ja.
Aber dort, wo es sich vielleicht anbietet, an Einfahrten von Tiefgaragen, in solchen auch geschaffenen Innenhöfen, an Spielplätzen, dort sehen wir gleich diese Produkte mit vor. Und die Investoren, die dann diese Wohnquartiere entwickeln, die setzen diese ein und bekommen darüber dann ihre Anerkennung als Ausgleich und Ersatzmaßnahme zum Beispiel. Damit hätte die Kostenlast die Kommune weg.
Ja.
Und der Entwickler darf dafür an einer anderen Stelle zum Beispiel verdichten und versiegeln. Also das wäre die Win-Win-Situation, die wir noch viel mehr schaffen müssten, sodass eben diese Kosten-Nutzen-Verhältnisse richtig austariert sind.
Ja.
Das wäre quasi unser Ziel für die Zukunft, dass das noch stärker funktioniert.
Perfekt. Also ich halte fest, ich glaube, die Deutschlandkarte hast du gut aufgezählt. Also es dürfte jeder einen kurzen Weg zu einer Lösung von euch haben. Und das Zweite, der Blick nach vorn, klingt nach Skalierung, klingt nach weiteren Lösungsmöglichkeiten, klingt nach, lass es uns vorher rechtzeitig einplanen, da wo halt mit Bäume, Pflanzen, Parks etc. halt keine Lösung gibt. Und bevor man irgendwelche andere Filter einsetzt, sprechen wir über CityTree. Sehr, sehr cool. Wie immer ist leider schon die Zeit abgelaufen, aber Peter, wir können ja schon mal vereinbaren, spätestens in 5 Jahren, falls es dann noch 5 nach 12 gibt, sozusagen sprechen wir nochmal und gucken mal, wo wir euch dann finden und welche Ideen ihr weiterentwickelt habt und was aus dem Umgang mit Moos geworden ist. Ne? Dann bist du wahrscheinlich der Moospapst oder ihr und man spricht über euch in der Welt. Also fände ich ziemlich cool. Ich finde es eine super spannende Lösung und zeigt, wie man Natur und modernste Technik zusammenbringen kann und damit die Welt ein Stück besser machen können und nicht deswegen gleich wieder alles in Frage stellen muss. Also finde ich sehr, sehr toll und drücke euch an der Stelle weiter die Daumen. Aber wir haben natürlich noch die 5x5, auch für dich, lieber Peter. Dann lass uns anfangen und einsteigen. Also die 5x5 an Peter Sänger. Ich stehe für
eine bessere Welt in der Zukunft, die vor allen Dingen von grüner Infrastruktur geprägt ist.
Nachhaltigkeit heißt für mich,
heute dran denken, dass es auch einen Morgen gibt und wir noch viel mehr generationsübergreifend denken müssen.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals
auch nur ansatzweise daran denken, zu viel rumzufahren und dementsprechend alles, was wir tun können, zu Fuß machen.
Alles klar. Folgende Frage, lieber Enrico, hast du mir noch nicht gestellt.
Nämlich, wie lange wir das schon tun.
Ah.
Und auf diese Frage, die ich mir dann quasi selbst stellen durfte, kann ich mit 13 Jahren mittlerweile antworten.
13 Jahre, sehr stark. Siehst du, das wusste ich auch nicht. Hätte ich wirklich fragen sollen. Dann herzlichen Glückwunsch, dann ist das eigentlich ja kein Startup mehr. Ne? Dann seid ihr schon über diese Phase drüber hinaus. Und ich glaube, das, was du berichtet hast, da hat auch jeder rausgehört, dass das nicht mehr in den Anfängen letztendlich steckt. Dann freue ich mich auf in 5 Jahren, dann sind 18 Jahre oder zum 20-Jährigen. Gucken wir mal, was draus geworden ist. Also ich hoffe, wir haben die Frage sehr umfangreich beantwortet, wie man 81 Bäume auf 9 Quadratmeter Fläche in der Stadt bekommt, wo alles ringsum Beton ist und welche Wirkung diese Lösung hat. Ich finde eine tolle Lösung, über die man nachdenken sollte. Und dementsprechend bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Peter, und deinem Team. Viel Erfolg weiterhin und danke für Zuhören bei 5 nach 12 und bis zur nächsten Folge.
Danke.